unseren Blick immer auf die Kinder halten. Ich weiß nicht, ob ihr rausgekriegt habt, anhand der Kinder, um welche Textstelle es heute geht. Einer kam zurück und sagte Danke. Lukas 17, die Verse 11 bis 19, ich lese uns das mal. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen: Herr, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus sagte: Sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinem in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen, als nur diesem Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Mit ProChrist selber verbinde ich immer was recht Positives, weil ich habe mein Leben selbst bei ProChrist Jesus gegeben. Das ist jetzt gut 16 Jahre her fast. Aber ich glaube, dass ich in der Zeit ein bisschen wachsen durfte im Glauben. Aber was ich in der Zeit auch gemacht habe, ich bin an manchen Stellen ein bisschen in Selbstverständlichkeit und in Trott versunken in meinem Glaubensleben. Ich entdecke durchaus, wenn ich mal kritisch mit mir selber bin, Dinge und Einstellungen an mir, mit denen ich vielleicht nicht ganz zufrieden sein sollte, die ich nie hinterfragt habe, die ich mir gewissermaßen abgeguckt und einfach nur übernommen habe. Wenn wir auf Paulus schauen, dann wissen wir, dass er uns durchaus einige Anweisungen gibt, wie Christen leben sollen. Fast in allen seinen Briefen schreibt er darüber. Das sind so Richtlinien, die uns helfen können, nicht auf Abwege zu geraten. Aber ich ertappe mich selbst ganz oft dabei, dass ich es lese, aber eigentlich gar nicht erfasse. Kennt ihr das, wenn es einfach nur Buchstaben sind? Und auch in anderen Dingen geht es mir so. Ich begrüße zum Beispiel jemanden auf Arbeit, ich sehe ihn, aber ich nehme ihn nicht wahr. So kann es durchaus sein, dass ich ihn am selben Tag auch zum zweiten Mal begrüße. Vielleicht kennt ihr das ja. Meine Frau, die weiß auch ein Leid davon zu berichten. Ich höre ihr durchaus immer zu, aber ich höre nicht immer hin. Und dann kann schon mal was fehlen im Wocheneinkauf, da kann schon mal was fehlen im Kalender. Und da fehlt manchmal durchaus was ganz Entscheidendes im Miteinander. Bewusst leben, das kann an so einer Stelle Abhilfe schaffen. So wie auch bewusste Ernährung hilft beim Abnehmen. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich an einer gewissen Stelle auch Defizite habe, dann kann ich auch bewusst etwas dagegen tun und es bewusst meiden. Ich glaube, wir kennen zum Beispiel auch das Problem von Versprechern, die teilweise den Inhalt völlig verdrehen, aber weil ja alle meinen zu wissen, um was es geht, fällt es eigentlich gar keinem auf. Kam neulich ein Kollege bei uns dann auf Arbeit in den Raum rein mit einem Problem und sagte, er hätte hier ein Defizit zwischen Realität und Wirklichkeit. Und da muss man schon mal ein bisschen mitdenken, dass einem auffällt, dass dieser Satz eigentlich völliger Nonsens ist. Aber es ist eigentlich erstmal gar keinem aufgefallen. Bewusst hinhören, bewusst leben. Für uns Christen wichtig, bewusst glauben. Sicher hat das für uns etwas mit Aufraffen zu tun, die Sinne zusammennehmen, aber es bewahrt uns auch davor, entscheidende Fehler zu machen und führt dich in unvergleichlich gute Erfahrungen hinein. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hatten wir offene Abende hier in der Gemeinde. Das hat so unser missionarisches Treiben geprägt hier vor Ort. Und ein Thema, das ist bei mir sehr hängen geblieben, da hieß es: Lebst du oder wirst du gelebt? Eine Frage, die mich auch in meinem Glaubensleben zunehmend mehr beschäftigt, je älter ich werde, weil ich in meinem Leben sehe, dass mein Chef mir vorgibt, was ich zu tun habe, die Nachrichten sagen mir, was ich wissen muss, knicke, wie ich mich zu verhalten habe, meine Begierden diktieren mir Egoismus auf und das Internet sagt mir, was ich glauben soll und malt ein völlig verzerrtes Bild von Realität. Ich glaube, das könnte man noch viel weiter ausführen. Aber so läuft das Leben in unserer Gesellschaft und so läuft auch das Leben ganz oft bei mir. Da bin ich getrieben von Egoismus, da bin ich getrieben von Verlustängsten, getrieben von Oberflächlichkeiten und so gestalte ich meinen Tag. Und abends gehe ich ins Bett und frage mich, was hat mich heute eigentlich erfüllt? Was hat mir heute den Tag sinnvoll gemacht? Und wenn ich dann erschreckenderweise sagen muss, nichts, dann habe ich den Tag nicht bewusst gelebt. Dann ist irgendwas falsch in meiner inneren Haltung gewesen, diesen Tag gegenüber. Es ist durchaus so, dass alles, was ich aufgezählt habe, fähig ist, mich konsumieren zu lassen, mich etwas erleben zu lassen. Es prägt mich, es lässt Bilder in mir entstehen. Aber das Wenigste davon kann mir aus tiefer Not heraushelfen. Und ich denke, diese Not der Aussätzigen, die wir in dem Text jetzt gehört haben, die ist ganz gewaltig. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ob ich das selber auch aushalten würde. Ich denke, wir kennen durchaus schwere Nöte in Bezug auf Krankheit. Bald jeder hat irgendwo in einem unmittelbaren oder auch in einem größeren Umfeld vielleicht schon mal mit dem Thema Krebs zu kämpfen gehabt. Erst letzte Woche hörten wir von Stefans unangenehmer Diagnose. Wenn uns die Gesundheit genommen wird, dann reißt es uns den Boden unter den Füßen weg. Wir gehen auf dem Zahnfleisch und das schmerzt uns zutiefst und es zieht Kreise in unserem Umfeld, Kreise von großer Trauer, von Sorge, von Frust, von Verzweiflung. Und fühlt euch in diese Situation ruhig mal ein kleines bisschen mit hineingenommen. Die Aussätzigen aus diesem Geschehen, was wir gelesen haben, kämpften ebenfalls mit so einem schweren Leiden. Ein Leiden, welches Körper und ich meine auch Seele gleichermaßen auslaugt. Dieser Aussatz, der heute auch Lepra genannt wird, ist heutzutage eigentlich nur mit überschaubaren Erfolgsaussichten heilbar. Damals natürlich gar nicht, nicht aus ärztlicher Sicht. Übertragbar ist es, ansteckend, zwar nur durch Tröpfcheninfektion, aber es ist ansteckend und Aussätzige waren damals von der Gesellschaft ausgesondert. Also neben der Gesundheit ist ihnen jetzt auch noch alle und jeglicher Lebensunterhalt entrissen. Das sind keine finanziellen Sicherheiten mehr. Keine Arbeit, kein Einkommen, keine Familie, keine Freunde. Stattdessen Isolation. Eine Quarantäne auf Lebenszeit. Und dann diese Krankheit dazu, wo du zusehen kannst, wie du verfällst. Es ist für mich unvorstellbar, wie es einem solchen Menschen gegangen sein muss. Was gibt einem in so einer Not denn überhaupt noch Halt? Wie viel Suizid hat die Geschichte erlebt und erlebt es auch heute noch, weil die Menschen diese Not nicht aushalten können? Oder schon bei weitaus geringerer Not der Sinn vom Leben genommen scheint? Wenn das Sichtbare und Greifbare in unserem Leben zerbricht, haben wir dann noch Sinn? Vermutlich haben die Aussätzigen aus dem Text noch einen ganz kleinen Halt verspürt. Sie hatten nämlich Leidensgenossen, sie waren zu zehnt. Also da war noch irgendwo ein kleiner Hauch von Gemeinschaft, ein kleiner Hauch von Einandertragen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es 10 Einzelschicksale gewesen wären, hätten sie ihrem Leben ein Ende bereitet. Und aus dieser Not heraus hören sie, natürlich immer aus gewissem Abstand, sie durften ja keinem zu nahe kommen, von einem Wanderprediger, der angeblich auch noch heilen kann. Und jetzt keimt in ihnen so eine kleine Hoffnung. Und die Nachrichten fangen an, sich zu häufen. Und alles, was Jesus getan hat, das ging rum wie ein Lauffeuer. Das hat sich schnell verbreitet. Die Nachrichten nahmen immer mehr zu, sodass die Hoffnung so langsam sogar berechtigt war. Das kann nicht mehr nur ein Gerücht sein, da muss was dran sein. Endlich ein Strohhalm, nach dem ich greifen kann. Wer ist denn dieser Jesus für dich? Ist Jesus für dich jemand, mit dem du bereits in deine Not hineingehst? Oder ist Jesus für dich jemand, der wie ein Strohhalm ist, wo du erst in deiner Not danach greifst? Ich stelle mir deren hoffnungsvolle Glücksgefühle derart gewaltig vor, als Jesus dann auch noch direkt vor ihnen an der Nase vorbeispaziert. Das muss gewaltig gewesen sein. Und so schreien sie jetzt nur noch heraus, Jesus, Meister, Herr, hab Erbarmen mit uns. Eigentlich kannten sie ihn ja gar nicht, sie haben bloß von ihm gehört. Und sie bezeichnen ihn als Meister, sie bezeichnen ihn als Herrscher. Sie stellen schon fast ihr Leben unter seins. Und es gibt auch keinen von den 10, der seine Situation irgendwie erläutern müsste. Man sieht es ihnen ja an, was los ist. Man weiß daher auch, wie es ihnen geht und in welcher Not sie stecken. Und so schreien sie förmlich aus Leibeskräften um Befreiung aus dieser körperlichen, aus diesem körperlichen und ich meine auch aus diesem seelischen Gefängnis. Und dann steht da ganz einfach, Jesus sah sie an. Jeder hatte damals unendliche Angst vor Aussatz, denn man wusste ja um die Konsequenzen, die es hat. Aussätzige waren der Abschaum. Sie wurden durchaus auch als Kriminelle bezeichnet, denen man nicht begegnete. Eigentlich geradezu der gesellschaftliche Abschaum, dort schaut man nicht hin. Jesus sah sie an. Jesus blickt auf das Leid der Welt. Er schaut und geht dorthin, wo jeder andere einen Bogen drumherum macht. Ich glaube, das ist so der rote Faden Gottes in der Menschheitsgeschichte. Machst du auch so einen Bogen? Jesus sah sie an. Und dann tat er etwas, was für ihn durchaus sehr typisch ist. Und Gott handelt auch heute noch nach diesem Prinzip. Er prüft unseren Glauben. Ich hatte in der letzten Predigt so das Thema angeschnitten, dass der Glaube ohne Taten tot ist. Und so fordert Jesus die Aussätzigen jetzt auf zum Handeln. Es hätte doch völlig genügt, wenn er zu ihnen hingeht und sie an Ort und Stelle heilt. Alles wäre gut gewesen. In der Macht Jesu hätte es auf jeden Fall gestanden. Aber er tut es nicht. Er schickt sie einfach erstmal zu den Priestern. Und der Weg eines Aussätzigen zurück in die Gesellschaft ging sowieso nur über den Priester. Nur er durfte festlegen, ob derjenige wieder rein ist oder nicht. Jesus hatte nicht einmal das Wort Heilung in den Mund genommen. Er hat ihnen noch nicht mal irgendwelche Versprechungen gemacht. Er wollte einfach nur sehen, ob sie seiner Autorität zweifellos vertrauen. Und ich muss sagen, zu meinem Erstaunen tun das alle 10. Warum sollte ich auch nur ohne ansatzweise geheilt zu sein, zum Priester gehen und fragen, ob ich geheilt bin? Und mir das bestätigen lassen. Das ist genauso paradox, wie wenn ich zu Jesus gehen würde und sage, Jesus, ich kann meine Rechnung nicht begleichen, ich habe keinen einzigen Cent mehr, ich kann nirgendwo was zusammenkratzen. Und Jesus schickt mich zum EC-Automaten, wo ich doch genau weiß, da kommt nichts raus. Und doch, sie gehen los. Sie vertrauen den Worten Jesu. Man könnte meinen, die hätten nichts zu verlieren gehabt, aber ich meine auch, dass eine so schier sinnlose Handlung großen Glauben erfordert. Und ihr Glaube war derart groß, dass sie sich durch nichts aufhielten, halten ließen. Da sehe ich nichts an Zweifel, kein Hinterfragen. Das vollste Vertrauen, dass Jesus alles richtig macht. Und dieser Glaube, der wird auch belohnt. Im Vers 14 ist zu lesen, auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Welch ein großes Wunder. Was muss jetzt in ihnen vorgegangen sein? Nach dem ganzen Leid, was vorher war. Die Krankheit hat ein Ende. Die Quarantäne, die Verbannung hat ein Ende. Freunde und Familie sind wieder greifbar. Auch alle Möglichkeiten, das Leben wieder in geordnete Bahn zu bringen, das tut sich alles wieder auf. Und dieser verkrüppelte und verkümmerte Leib, der richtet sich auf einmal wieder auf. Die Seele atmet durch. Das muss eine Befreiung gewesen sein, die ist kaum vergleichbar. Und die ohnehin schon schnellen Schritte, so stelle ich mir das vor, die werden zum richtigen Dauerlauf. Auf einmal ist alle Kraft da, die man braucht, um möglichst schnell zum Priester zu kommen. Und ich glaube, das Grinsen auf deren Gesichtern kann kaum breiter gewesen sein, als in diesem Moment, als die Erkenntnis kam. Ich glaube, auch der Körper wird wahrscheinlich kaum mehr Adrenalinstoß verkraften. Wahnsinn, welch große Wundertaten Gott vollbringt. Und die 10 laufen den Weg also gemeinsam rasend schnell, so viel die Kraft nur hergibt, als plötzlich einer stehen bleibt und umdreht. Aber man sieht so förmlich die Staubwolke, wie alle abbremsen und sich fragen, was ist jetzt los? Man spürt auch förmlich die Diskussionen, die auf einmal losgehen. Mann, du bist doch verrückt. Jetzt bist du endlich wieder gesund und darfst nach Hause zurück. Mensch, deine Familie wartet. Ein Haus mit einem kuschelig weichen Bett. Endlich nicht mehr frieren. Immer genug zu essen. Menschen um dich herum, die dich lieben. Körperliche Nähe. Geregelte Tage. Mensch, Feste feiern, fröhlich sein. Willst du das alles noch weiter aufschieben? Danke sagen kannst du doch immer noch. Außerdem, wer weiß, ob du diesen Jesus überhaupt nochmal antriffst dort. Und da spürt man förmlich so das Züngeln der Schlange, die etwas herabzustufen versucht, was eigentlich aufgewertet werden muss. Dieser eine lässt sich nicht beirren. Er will Danke sagen für seine Heilung. Völlig egal, was die anderen sagen. Schön glauben auch gegen den Strom? Oder traust du dich das nur in den kleinen Gemeindebächen, aber nicht im großen Lebensfluss? Vielleicht gab es da sogar noch ein, zwei andere, die sich auch bedanken wollten, aber die ließen sich von den wirklich guten und verlockenden Argumenten umstimmen. Nur einer von 10 kehrt zu Jesus zurück. Und wie er das tut. So oder so ist da keine Spur von Egoismus zu sehen, ganz im Gegenteil. Das ist der pure Lobpreis Gott gegenüber. Er hat den Absender seiner Heilung erkannt. Und er lobte ihn wirklich zeugnishaft. Es steht drin, mit lauter Stimme lobte er Gott. Und noch mehr, was mich fasziniert und begeistert, als er dann Jesus endlich wiedergesehen hat, fiel er ihm nicht um die Arme. Nein, er wurde ganz still. Seine laute Stimme wurde ganz still. Und er ging auf die Knie und dankte ihm demütig. Dem Menschen gegenüber sollen wir mit lauter Stimme bekennen, Gott ist der Herr über meinem Leben. Jesus gegenüber, sei demütig und geh auf die Knie. Sei dankbar für das, was er dir in deinem Leben gibt. Ich meine, Jesus wünscht sich diese Glaubenshaltung von uns. Vielleicht fordert er sie sogar. Und jetzt überrascht mich eins, zumindest im ersten Moment. Jesus reagiert nicht so, wie ich das erwartet hätte. Ich hätte jetzt vermutet, er ist völlig freudig und wohlwollend, dass da jemand kommt, um Danke zu sagen. Stattdessen ist er traurig und total entrüstet darüber, dass die anderen 9 es nicht für nötig hielten, Gott Danke zu sagen und Gott die Ehre zu geben. Klar, wir brauchen nicht drum herum diskutieren. Gott freut sich über jeden, der kommt. Aber noch mehr zerreißt es ihn förmlich über diejenigen, die es nicht tun. So wie der gute Hirte diesem einen Schaf nachgeht und damit 99 zurücklässt. Oder auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, die lehrt uns auch noch die andere Seite. Es gibt nämlich auch da einen daheimgebliebenen Bruder. Aber der Verlust und der Schmerz über den Verlorenen, der ist viel größer als die Freude über die, die da sind. Weil die Vielzahl eine ganz andere ist. Und so nähern wir uns auch diesem kleinen Unterschied, so wie es heute über dem Tag steht. Jesus sagt dem Geheilten, steh auf und geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Glaube der anderen 9, wo ich meine, über den lohnt es sich auch schon zu staunen, war ein Glaube, der Heilung gebracht hat, aber kein Glaube, der Rettung bringt. Als ich mal so ein bisschen nach dem Thema rettender Glaube suchte, stieß ich auf eine Definition von Arthur Pink. Der sagte, rettender Glaube ist ein echtes Zu-Christus-Kommen. Und Zu-Christus-Kommen heißt auch etwas verlassen zu müssen. Wer den Jakobusbrief kennt, der weiß, ja, gibt nicht nur einen Wink mit dem Zaunsfall, sondern öfter mal einen Wink mit dem Zaunsfall. Und so sagt er auch zum einen, du glaubst, dass es nur ein Gott ist, du tust recht. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. 9 von 10 Aussätzigen zerrissen sich nach Heilung, um wieder ein geregeltes Leben führen zu können. Mit allen dazugehörigen Vorzügen und Möglichkeiten, um die eigenen Begierden befriedigen zu können. und nur einer von 10 kehrte zurück. Und das noch bevor er alles ergreifen konnte. Er hat sich das nicht erstmal alles gesichert. Er hat es innerlich gewissermaßen schon losgelassen, hat seine Interessen ganz hin angestellt und ist ohne Umwege zu Jesus gegangen. Das hat ihn gerettet. Und Jesus spricht ihm das zu. An Gott und seine Macht zu glauben, das tun auch die Dämonen. Vielleicht ist es ein Vergleich, der uns Wackersteine in den Magen legt. Und das geht mir auch so. Das tut durchaus weh. Aber zu Jesus kommen, alles loszulassen, das rettet. 9 sind zum Priester gegangen und einer zu Jesus. 180 Grad gedreht, eine völlig andere Richtung. Zu Beginn habe ich Bezug genommen auf dieses bewusste Leben, auch auf bewusstes Glauben, weil ich meine, dass Jesus genau das auch meint. Der feine Unterschied vom Dahinleben, oder wie wir das für uns Christen vielleicht auch manchmal erkennen sollten, dieses Dahinglauben. Hin zu einem bewussten Leben, zu einem bewussten Glauben, ist meine Haltung Gott gegenüber. Bin ich lediglich begeistert von Jesus, ein Fürsprecher, ein Fan von seinen Wundertaten? Oder bin ich ein Nachfolger? Jesus fragt: Ist es denn keinem der anderen 9 in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu geben? Haben sie sich nicht bewusst gemacht, wer sie heilte? Haben sie sich nicht bewusst gemacht, dass sie alles, aber auch wirklich alles aus Gottes Hand nehmen? Ohne zu danken. Ist ihnen eigentlich klar, was mit ihnen passiert ist? Und ich lebe meinen Glauben auch oft so wie die 9 Geheilten. In meiner Not wende ich mich an Gott. Gott ist mein Strohhalm. Und wenn er mich hinausgezogen hat, dann bin ich auf Wolke 7, aber nicht auf Knien. Ich muss mich anstrengen, bewusster zu leben und bewusster zu glauben. Meine Haltung in der Vielzahl meiner Lebenssituationen Gott gegenüber zu hinterfragen. Wahrer Glaube unterscheidet sich darin, dass er dankt und die eigenen Begierden und Interessen bedingungslos hinten anstellt. Mal davon abgesehen, dass dieser eine geheilte Samariter, der zu Jesus kam, in die gleichen Vorzüge zurück durfte. Aber er hat sie hinten angestellt und nicht vorn dran. Jesus schickte auch ihn nach Hause. 9 von 10 Geheilten gehen als Konsumenten nach Hause, einer als Missionar. Mit welcher Vollmacht gehst du in deinen Alltag? Beginnst du deinen Tag bewusst mit Gott und lässt dich von ihm senden? Oder ist es dein eigenes Ding? Stehst du früh morgens auf und gehst zur Schule, zur Arbeit, auf direkten Wege? Oder drehst du erstmal 180 Grad, gehst zurück zu Jesus und lässt dich von ihm genau dorthin senden. Die Begeisterung für Jesus reicht nicht aus. Erst wenn er Herr über meinem Leben ist, bin auch ich gerettet. Ich möchte uns einfach gern ermuten, immer wieder mal und gerade auch im Sinne der Bibel, zu prüfen, ob wir noch auf dem schmalen Weg sind oder doch mit einem Bein auf dem breiten. Gerade für die letzte Zeit ermahnt uns Gottes Wort immer wieder, wachsam zu sein, treu zu bleiben und demütig zu sein.